Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir wollen in der Stille um den Segen Gottes bitten. Ja, wir haben heute als Predigtthema von den 5 Verwechslungen unserer Zeit das Thema Hoffnung mit Optimismus. Und da bitte ich unseren Herrn, dass er einfach sein Wort an unseren Herzen segnet. Amen. Liebe Gemeinde, ich stelle heute mal eine steile These auf. Ich behaupte heute mal, Hoffnung und Optimismus unterscheiden sich nur durch einen einzigen Buchstaben. Das glauben Sie mir zwar nicht, deshalb muss ich Ihnen das jetzt näher erläutern, wie ich das meine. Wenn ich also zu Hause mich so mit dem Inhalt von markanten Worten beschäftige, dann schaue ich immer so ganz gerne ins Bedeutungswörterbuch oder ins Wörterbuch der Redewendung und so weiter als erstes. Und dabei ist mir aufgefallen, dass es in der Tendenz beim Optimismus hauptsächlich um unser Inneres geht, um unsere Haltung zum Leben, unsere Haltung zu unserer Welt um uns herum, wie wir das alles so aufnehmen und verarbeiten und so weiter. Im übertriebenen Fall bezeichnet man die Optimisten ja auch als Stehaufmenschen oder eben als die, die alles durch eine rosarote Brille sehen. Der Schauspieler Heinz Rühmann soll ja zum Beispiel gesagt haben, mir sind Optimisten lieber, ein Mensch, der alles halb so schlimm und doppelt so gut findet. Na gut, aber ich gestehe, ich selbst würde mich ja auch eher als optimistisch bezeichnen, vielleicht nicht gerade als Stehaufmenschen, ganz so ist es nun auch wieder nicht. Aber ich persönlich neige auch dazu, die dunklen Seiten ein wenig auszublenden. Und im Allgemeinen finde ich es auch, das Leben gar nicht so sehr übel. Allerdings habe ich in letzter Zeit zunehmend beobachtet, dass Optimismus zunehmend zu einer Aufforderung geworden ist. Also, bleiben Sie zuversichtlich. Oder die Aufforderung, ja, man muss nur immer alles positiv sehen und positiv denken. Ich weiß nicht, wie oft ich das schon gehört habe, als ginge das so einfach. Ich meine, ich kann mir doch nicht einreden, ach ja, alles wird gut. Ich kann mich doch nicht einfach vor den Spiegel zu Hause hinstellen, mich freundlich anlächeln und sagen, komm los, denk positiv, es wird schon. Ja, es wird schon. Vielleicht ist das eine gute Zusammenfassung von dem, was Optimismus ist. Es wird schon. Bei der Hoffnung ist die Blickrichtung eine andere. Sie geht wesentlich mehr weg von mir. Man hat Hoffnung auf etwas. Man setzt seine Hoffnung auf jemanden oder ein Ereignis. Oder man hat Zuversicht, Erwartung. Aber wenn das so ist, dann muss ich auch etwas haben, worauf ich meine Hoffnung setze. Nun, auch das ist nicht so ganz einfach. Zum Beispiel unsere Hoffnung auf die Regierung, die hält sich teilweise im Moment ganz schön in Grenzen. Wir haben einfach in letzter Zeit zunehmend gespürt, dass sie eben auch nicht alles richten kann und dass es eben auch nur Menschen sind. Und unsere Hoffnung in die Kirche, naja, und Freunde, das ist alles nur begrenzt und das kann auch mal ganz schnell enttäuscht werden. Und so möchte ich im Moment fast von einer Krise der Hoffnung sprechen. Wir erwarten ja so viel. Wir haben ganz genaue Vorstellungen, wie alles sein müsste, was nötig wäre. Und manchmal habe ich den Eindruck, wir malen uns ein Idealbild vor Augen oder lassen uns ein Idealbild vor Augen malen und stellen dann immer wieder fest, die Wirklichkeit sieht so ganz anders aus. Sie sieht eben nicht so aus wie dieses Idealbild. Und so erwarten viele Menschen eben auch nicht mehr viel von der Gesellschaft, weil eben dieses Idealbild nicht kommt. So erwarten viele Menschen heutzutage eben nicht mehr viel von der Zukunft, von den Verantwortlichen. Wir sind so oft enttäuscht worden. Und ich habe den Verdacht, wir nehmen uns manchmal selbst die Hoffnung, weil wir einfach zu viel erwarten, weil die anderen doch immer sollen und müssten, weil es so oder so sein sollte. Und doch brauchen wir Hoffnung. Ohne Hoffnung können wir nicht leben. Und wir spüren, wenn uns die Hoffnung entschwindet, dass dann auch der Boden unter unseren Füßen wankt. Was tun wir, wenn die Hoffnung schwindet? Ob wir deshalb im Moment den Ersatz wagen, einfach Hoffnung durch Optimismus ersetzen? Probieren wir es mal mit Optimismus, wenn es mit der Hoffnung nicht mehr so ganz klappt. Einfach das Positive aus unserem Inneren produzieren, wenn es eben nicht mehr von außen kommt. Man muss nur immer positiv denken. Mag die Welt da draußen dunkel aussehen, immer schön positiv denken. Also, es wird schon. Wir Menschen, wir sind ja zutiefst auf Hoffnung angelegt. Also wenn ich schon bei kleinen Kindern sehe, die träumen ja schon als Kinder davon, was sie einmal tun werden, wenn sie mal so groß wie Mama oder erst recht so groß wie Papa sind. Da haben sie schon ganz zeitig Pläne. Ja, das sind meistens noch Luftschlösser. Aber sie haben einfach Hoffnung in die Zukunft, schauen nach vorn, wollen nach vorn. Das ist einfach logisch. Und logisch ist das aus dem einfachen Grunde, weil wir nämlich Gottes Ebenbilder sind. Weil wir als Menschen von Gott dazu geschaffen sind, die Welt zu gestalten und auch zu verändern. In der Schöpfungsgeschichte lesen wir das, aber gerade im Anschluss an die Schöpfungsgeschichte hören wir eben auch, dass die Welt durch den Sündenfall einen ganz tiefen Riss bekommen hat. Und ich glaube, im Moment spüren wir das deutlicher an allen Ecken und Enden. Aber schon in diesem Bericht von Schöpfung und der anschließenden Ursünde ist von unserem Gott ein Hoffnungsschimmer angelegt. Sie kennen die Geschichte ja mit Adam und Eva und dem Apfel, der da kein Apfel war, aber den sie trotzdem essen. Als Gott dann anschließend sein Urteil über die Schlange spricht, kündigt er einen Nachkommen der Menschen an, der die Schlange besiegen wird. Es heißt dort, er wird ihr den Kopf zertreten. Und das ist ein allererster zaghafter Hinweis auf Jesus und damit sozusagen der Startschuss für die Hoffnung darauf, dass Gott sich eben nicht mit der Situation dieser Welt abfindet. Und dann beginnt sein Weg in der heillosen Welt mit uns Menschen. Er geht mit uns durch die Zeit, durch die Jahrhunderte, durch die Jahrtausende. Und indem er mit uns Menschen unterwegs ist, erleben wir eine fortschreitende Erfüllung seines Heilsplans. Immer wieder ein Stück. Immer wieder die Hoffnung und immer wieder das Erleben, dass seiner Hand die Geschichte nicht entkleidet. Und dieses mit uns durch die Zeit gehen sät immer wieder neue Hoffnung in unser Leben hinein. Wenn wir an der Stelle mal an den guten alten Abraham denken, da nimmt Gott den Abraham eines Tages und er lässt ihn in den großen Sternhimmel schauen und er verspricht ihm, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Und an der Stelle stand absolute Hoffnungslosigkeit neben der Hoffnung. Menschlich gesehen war das völlig aussichtslos angesichts des Alters von Abraham und Sarah. Aber, wie heißt es dann? Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Und da war Isaak nur ein Anfang, nur ein kleiner Anfang. Und dann einmal später, da stand Abraham auf den Bergen Judas und da lässt ihn Gott in das ganze weite Land hineinsehen und er verheißt ihm, soweit er schauen kann, dieses ganze Land, das wird er seinen Nachkommen geben. Und darauf hat das Volk Israel über die Jahrhunderte hinweg immer wieder gehofft, auch wenn die Geschichte ganz, ganz wechselvoll war. Was jedoch Abraham selbst betraf, so war das allereinzigste Land, das ihm wirklich gehörte, die Begräbnisstätte seiner Frau Sarah. Es war eine Höhle, in der Sarah begraben war, ein kleines bisschen Land da drum herum, hat es von dem Hethiter Ephron abgekauft. Mehr war es nicht. Mehr sah er von dem Versprechen nicht, aber die Hoffnung war da. Und dort sehen wir, dass Hoffnung im Gegensatz zum Optimismus eine Richtung hat, ein Ziel, eben etwas, worauf man hofft. Hoffnung braucht einen verlässlichen Ursprung. Und da ist es kein Wunder, dass es in der Antike im Gegensatz zum Volk Israel eigentlich keinen eindeutig positiven Hoffnungsbegriff gibt. Da stehen schlechte und gute Erwartungen, halten sich die Waage, wechseln sich ab. Das griechische Wort für Hoffnung, Elpis, das hat einen Unterton von Beunruhigung, ja von Unsicherheit. Und wenn wir dagegen das hebräische Wort Tikva nehmen und es dagegen setzen, dann ist dieses Wort verbunden mit einem hoffenden Vertrauen auf Gott, eines festen Harrens auf ihn, des entschlossenen Zufluchtnehmens auf unseren Herrn. Ja, Gott ist sogar die Hoffnung Israels, so lesen wir es beim Propheten Jeremia. Und nicht umsonst trägt die israelische Nationalhymne bis heute den Namen Hatikva, die Hoffnung. Ein Lied voller Hoffnung auf den Gott Israels. Aber kehren wir noch einmal zu Abraham zurück. Gott schließt ja einen Bund mit ihm. Ein Bund, das war damals ein feststehender Vertrag. Er wurde feierlich besiegelt. Es gab ein Bundeszeichen. Beide Seiten hatten sich an die eingegangenen Verpflichtungen zu halten. Tat einer das nicht, war der Bund nichtig und dann konnte auch der andere seiner Wege gehen. Gottes Bund mit Abraham fiel da völlig aus dem Rahmen. Als Gott diesen Bund schloss, ging er in Vorleistung. Er hatte Abraham erwählt. Und diese Verpflichtung würde er einhalten. Er schloss sozusagen einseitig einen Bund ab. Es war ein Versprechen, das er gab und das hielt er. Und Abraham konnte in den Bund eintreten, in dem er Gott glaubte. Aber von Gottes Seite stand es fest, auch wenn sich Abraham mal entfernte, auch da das Volk Israel im Laufe der Geschichte seine eigenen Wege ging. Gott stand zu seinem Bund. Und dieses Handeln Gottes geht weiter bis zum sogenannten neuen Bund in Jesu Blut. Auch da geht Gott in Vorleistung. Jesus stirbt für unsere Sünden. Das steht fest. Daran wird nicht gerüttelt. Dazu steht Gott. Und unsere Aufgabe ist nur, dieses Angebot im Glauben anzunehmen. Und dort wird Gottes Art so deutlich. Während alle menschliche Hoffnung zerrinnen kann, sich unter Umständen sogar als trügerisch erweist, sogar in bittere Enttäuschung umschlagen kann, Gott steht zu seinem Wort. Und damit zieht sich ein richtiges Hoffnungsband durch die Bibel hindurch. Gott verspricht, nein, er verpflichtet sich. Er gibt Verheißungen und er bezieht ganz zeitig alle Völker mit ein. Und vor allem, wenn wir auf Gottes Handeln durch die Zeit sehen, dann entdecken wir eine fortschreitende Erfüllung dieses heilsgeschichtlichen Planes Gottes, die immer, immer weitergeht bis zur Vollendung. Das, liebe Gemeinde, ist unsere Hoffnung. Nein, nicht es wird schon, sondern er wird schon. Das ist der entscheidende Unterschied. Er wird schon, nicht es wird schon. Ja, es ist nur ein einziger Buchstabe zwischen Hoffnung und Optimismus. Aber dieser Buchstabe ist der feste Boden unter unseren Füßen. Er wird schon. Das, liebe Gemeinde, ist unsere Hoffnung. Gott selbst sagt das so, ich zitiere aus dem Propheten Jeremia: Ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Wenn der Frieden Gottes in unser Herz einzieht, was brauchen wir dann mehr als Zukunft und Hoffnung? Zukunft über unseren Tod hinaus, Hoffnung auf sein Reich. Mitten in dieser Welt, wo es manchmal alles zusammenfällt, wo wir uns manchmal ausgeliefert fühlen, aber Hoffnung auf sein Reich, dass er mit uns weitergeht, dass er mit seinem Handeln noch nicht am Ende ist. Was brauchen wir eher mehr? Er hat alles in seiner Hand. Wir brauchen uns also nicht zu beruhigen mit, ach ja, es wird schon. Nein, er wird schon. Das dürfen wir voller Hoffnung sagen. Zum Schluss möchte ich euch gerne noch auf ein paar Bibelstellen aufmerksam machen, die auch wichtig sind für unser Thema. Vielleicht nimmt sich der eine oder andere zu Hause nochmal die Stellen vor und liest sie im Zusammenhang. Da ist zum Beispiel der Prophet Jesaja. Er wendet sich einmal im Auftrag Gottes an Israel, dass sich so mehr an dem allgemeinen Verhalten der Menschen orientiert und auf seine eigene Stärke setzt. Und in seiner Ermahnung sagt dann Gott durch den Propheten, durch Stille sein und Hoffen würdet ihr stark sein, aber ihr wollt nicht. Jesaja 30, durch Stille sein und Hoffen würdet ihr stark sein. Wie verhalten wir uns in schwierigen Situationen? Halten wir da inne, um uns auf Gottes Wort zu besinnen, zu warten, welche Wege er uns weist? meint, das würde uns aus manchen Aktionismus und Hektik herausholen, uns einfach innere Stärke geben und innere Orientierung. Durch Stille sein und hoffen würdet ihr stark sein. Oder da ist der Apostel Paulus, der macht uns noch auf einen Aspekt aufmerksam im 1. Korintherbrief. Dort schreibt er: Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendsten unter allen Menschen. Wenn das wirklich stimmt, dass sich da so ein Hoffnungsband durch die ganze Bibel zieht, dann geht dieses Hoffnungsband weiter bis in die Ewigkeit. Ja, natürlich, es ist unser großes Vorrecht, mit Hoffnung auf unseren Herrn und sein Handeln durchs Leben zu gehen. Aber das hört eben nicht auf mit unserem Lebensende. In allem Leid dieser Welt, in aller Enttäuschung, in allem, was wir auch in unserem Leben erfahren und was uns scheinbar die Hoffnung nehmen will, uns ist eine neue Erde und ein neuer Himmel versprochen, in dem Gerechtigkeit wohnt. Wenn wir das aus den Augen verlieren, dann ist all unser Vertrauen auf die Hilfe von Jesus im Alltag nur halb so viel wert. Dann würde am Ende nur Hoffnungslosigkeit bleiben. Aber wir haben die Hoffnung bis in die Ewigkeit. Und dann macht uns der Apostel Paulus auch noch auf eins aufmerksam, nämlich dass Hoffnung noch nicht Erfüllung ist. Erinnern Sie noch mal an den guten alten Abraham. Römer 8 steht es: Wir sind zwar gerettet, doch auf Hoffnung. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung, denn wie kann man auf das hoffen, was man sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld. Und genau diese Geduld wünsche ich euch. Einfach in der Hoffnung auf unseren Herrn zu warten. Er hat diese Welt und uns in seiner Hand. Wir können ganz getrost sagen, er wird schon. Das ist unsere Hoffnung. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.